Schönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich nochmal hier sein darf und wünsche uns auch gesegnete Tage. Wir haben uns für heute Morgen das Thema gestellt, gesunder Glaube. Wir tun ja viel für die Gesundheit. Das Thema Gesundheit ist in der Großen Koalition wohl eins der Hauptprobleme, da eine vernünftige Lösung zu finden. Und wir merken, dass das alles gar nicht so ganz leicht ist. Nun geht es mir heute Morgen nicht um die Gesundheit unseres Körpers, sondern es geht mir um die Gesundheit unserer Seele. Ich habe den Eindruck, dass so manches Glaubensleben krank ist. Und ich meine mir, einen gewissen Überblick verschafft zu haben. Ich bin seit 1979 unterwegs, besuche jährlich 50 verschiedene Gemeinden, kenne also recht viele, auch viele Gläubige. Und ich habe so in den letzten Jahren festgestellt, es gibt so typische Krankheitsbilder. Und ich möchte zunächst mal drei Krankheitsbilder aufzeigen. Und dabei wollen wir uns nicht allzu lange aufhalten, denn wir wollen ja darüber nachdenken, was ist gesunder Glaube. Aber zunächst mal so als Einstieg drei Krankheitsbilder. Da beobachten wir Leistungsglaube. Das Leben mancher Gläubigen steht unter einem enormen Druck. Und das geht so weit, dass ihnen dann gesagt wird, wenn du dieses oder jenes nicht tust, dann musst du aufpassen, dass du dein Heil nicht verlierst. Äußere Formen stimmen, aber innerlich sind solche Christen ausgebrannt und leer. Leistungsglaube. Ein drittes Krankheitsbild, ich habe es mal genannt, Machbarkeitsglaube. Wir finden ja die Aussage Jesu im Neuen Testament, dem Glaubenden ist alles möglich. Und dann hört man solche Aussagen, du musst nur richtig glauben, dann wirst du wieder gesund. Machbarkeitsglaube. Wir müssten hier zunächst einmal, und das möchte ich vorweggreifen, sagen, dem Glaubenden ist das möglich, was dem Willen Gottes entspricht. Machbarkeitsglaube. Viele leiden darunter, sind seelisch krank, weil sie meinen, dass sie äußere Not haben, weil ihr Glaube nicht stark genug ist. Wir brauchen keinen starken Glauben, wir brauchen den Glauben an einen starken Gott. Machbarkeitsglaube. Und ein drittes Krankheitsbild, das hat mehr zu tun mit unserer gesellschaftlichen Situation. Deshalb gebrauche ich hier mal ein Fremdwort. Ich habe es genannt Individualismusglauben. Oder wir könnten es auch Kreiselglauben nennen. Wir haben früher in der Sonntagsschule mit den Kindern oft das Lied gesungen, dreh dich doch nicht dauernd wie ein Kreisel um dich selbst, sonst hat all dein Tun ein falsches Ziel. Laut Trendforschung ist der Individualismus eins der Hauptprobleme deutscher Gesellschaft. Das heißt ganz einfach übersetzt, aus dem Wir ist ein Ich geworden. In den Nachkriegsjahren, und das wissen die Älteren ja besser als ich, war man darauf angewiesen, sich gegenseitig zu helfen, um dieses Land aus den Trümmern zu heben. In einer Wohlstandsgesellschaft kann man sich selbst leben. Und das Leben vieler Christen ist viel zu stark mit sich selbst beschäftigt. Man hört dann auch in der Gemeinde solche Aussagen, ich fühle mich nicht mehr wohl, mich beachtet ja keiner mehr, mir hat keiner guten Morgen gesagt. Wir wollen aufhören, von anderen etwas zu erwarten, wir wollen selber Schritte auf andere zutun. Kreiseglauben ist der Glaube, der sich ums Ich dreht. Aber der gesunde Glaube, der dreht sich um jemand anders. Was ist nun gesunder Glaube? Ich möchte mit euch dazu einen Text aus den Evangelien lesen und parallel dazu einen Lehrtext des Paulus. Und vielleicht könnt ihr mir die Frage zunächst beantworten, was meint ihr, in welchem Brief des Paulus finden wir am häufigsten, relativ gesehen von der Länge her, das Wort gesund? Was meint ihr? Nein, der Brief ist kürzer als der Epheserbrief. Im Titusbrief, richtig. Das hat bisher selten jemand richtig beantwortet. Die meisten sagen Timotheusbrief. Aber im Titusbrief steht tatsächlich am häufigsten, an der Länge des Briefes gemessen, das Wort gesund. Also lesen wir zunächst aus dem Lukas-Evangelium einen Text. Und zwar Lukas 19, die ersten 10 Verse. Ich denke, dieser Text ist uns sehr gut bekannt. Und er, das ist Jesus, er ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt, der war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief heraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und aus dem Text Titus 2 lesen wir, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und damit komme ich zum ersten Gedanken. Gesunder Glaube lebt von der Gnade. Ich bin darauf gekommen, als ich mich mit Zachäus und dieser Begebenheit intensiver beschäftigt habe, denn es fällt auf, der Zachäus-Text ist eingerahmt durch die historische Aussage, Jesus kommt nach Jericho, und durch die Lehraussage, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Klammerkontext ist also eindeutig das Kommen Gottes, das Kommen Jesu zu uns Menschen. Gesunder Glaube lebt von der Gnade. Wir wären alle nicht hier. Wir hätten alle keine Chance, Leben aus Gott zu bekommen, wenn Gott uns nicht entgegengekommen wäre. Wir hatten vor 2 Jahren in unserem Missionszelt bei der Baumann Zeltmission eine Religionenausstellung zu Gast. Und ich hatte an einem der Abende das Thema Religion. Ich glaube, wir werden uns ja hier auch noch damit beschäftigen. Ne? Genau, also morgen Abend. Und dann ging ich so durch die Ausstellung und überlegte, wie kannst du den Zuhörern mit einem Wort deutlich machen, was die Religion dieser Welt unterscheidet vom Evangelium. Und dann blieb ich bei diesem Wort hängen. Gnade. Gnade ist allen Religionen fremd. Gnade ist das Entgegenkommen Gottes. Jesus kommt nach Jericho. Es war sein letzter Weg. Er ging von Jericho dann hinauf nach Jerusalem, um dort zu sterben. Letzte Chance für Zachäus. Und Lukas fasst diesen Bericht zusammen in dieser Aussage, der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gesunder Glaube lebt aus der Gnade. Grundlagen für unseren Glauben sind die Tatsachen, die Fakten, die Gott geschaffen hat. Wir müssen nicht selbst das Glaubensfundament legen, das hat Gott gelegt in Jesus Christus, wie Paulus das ja so schön im 1. Korintherbrief, glaube Kapitel 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer den, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Und auf dieser Grundlage leben wir. Das heißt doch, gesunder Glaube ist sich der vollen Abhängigkeit von Gott bewusst. Gesundheit im Glauben kommt aus der Erkenntnis der eigenen Ohnmacht. Und aus dieser Ohnmacht gewinne ich auch Vollmacht im Glaubensleben. Gesunder Glaube ist also kein Leistungsglaube, sondern gesunder Glaube lebt von Gottes Zuwendung, lebt aus der Gnade. Gesunder Glaube lebt also nicht in erster Linie aus meiner oder von meiner Frömmigkeit, sondern von seiner Gnade. Und das befreit von falschem Druck. Ich lasse mal in einem Buch den schönen Satz, alles was ich zu meiner Errettung beitragen konnte, war meine Sünde. Alles was ich zu meiner Errettung beitragen konnte, war meine Sünde. Gesunder Glaube weiß, wem wir alles verdanken. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Nun, das gnädige Entgegenkommen Gottes lockt den suchenden Menschen hervor. Und das sehen wir hier bei Zachäus. Wenn wir Vers 3 lesen, er suchte Jesus zu sehen. Zachäus hört, Jesus kommt und er hat nur einen Wunsch. Diesen möchte ich persönlich kennenlernen. Der Herr Jesus war ja nicht das erste Mal in Jericho. Der Jesus war bekannt wie ein bunter Hund, wenn ich das mal so salopp sagen darf. 3 Jahre ist er schon durch die Gegend gezogen, hat viele Zeichen und Wunder getan. Menschen waren begeistert von ihm, aber wenige glaubten ihm wirklich. Gesunder Glaube hat immer zu tun mit Jesus. Im Neuen Testament, das werden wir heute Abend noch sehen, finden wir etwa knapp 500 Mal das Nomen Glauben und das Verb Glauben. Und nahezu immer wird es in Verbindung gebracht mit einer Person. Und Paulus bringt das auf den Punkt, als er gefragt wurde, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Da sagt er in Apostelgeschichte 16, Vers 31, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Der Begriff Glaube wird immer im Neuen Testament in Verbindung gebracht mit der Person Jesus Christus. Glaube ist also ein Beziehungsbegriff. Und der gesunde Glaube lebt aus dieser Begegnung mit Jesus. Gottes Rettungstat, Gottes Entgegenkommen lockt den suchenden Zachäus hervor. Man fragt sich natürlich, warum ist der Mann fragend nach Jesus? Der hat doch alles. Er wird bezeichnet als Oberzöllner, der war eine Art Finanzminister von Jericho. Will man ihm das Böse, dann würde man sagen, er war Mafia-Boss von Jericho. Das ganze System war nämlich recht grausam und skrupellos. Und wir wissen, das funktionierte ja so, dass Zachäus eine bestimmte Summe nach Rom an den Kaiser abführen musste. Und alles, was seine Zollstation, er war Oberzöllner über verschiedene Zollstationen Jericho, was da mehr eingenommen wurde, konnte er in die eigene Tasche stecken. Wir merken an seiner Reaktion, Zachäus war belastet mit Schuld. Er hatte ein schlechtes Gewissen. Er wusste, ich bin nicht so, dass ich in die Gegenwart Gottes passe. Was mache ich mit meiner Schuld? Und das lockt ihn hervor. Der suchende Mensch hört von Jesus, von seinem Entgegenkommen. Und die Rettungstat Gottes lockt den Sünder hinterm Ofen hervor. Zachäus hat vom Kommen Jesu erfahren und er möchte ihm persönlich begegnen. Und an dieser Stelle merken wir, die Sehnsucht, Jesus Christus zu begegnen, macht erfinderisch. Denn was tut dieser Mann, dieser stadtbekannte Mann, dieser Finanzminister? Er klettert auf einen Baum. Das war gewiss eine Sensation. Wahrscheinlich stand es am nächsten Morgen in der Jerichoer Tagespost, Finanzminister auf Baum verirrt oder was weiß ich. Das war schon eine Nachricht wert. Nun war das keine deutsche Eiche, sondern ein Maulbeerfeigenbaum, haben wir gelesen. Der hat 2 Vorteile gegenüber einer deutschen Eiche. Man muss nicht bis auf den ersten Ast, um auf den ersten Ast zu kommen, eine Leiter anstellen. Die fangen ziemlich tief unten an, die kräftigen Äste, und man kann da hochsteigen wie auf einer Leiter. Und er hat noch dichtes Laubwerk, sodass Zachäus sich ohne weiteres natürlich auch in diesem Baum verstecken konnte. Aber er wollte seinen Aussichtsturm haben, um Jesus zu sehen, denn er hatte noch ein weiteres Problem. Er war nicht nur beladen mit Schuld, Zachäus war auch körperlich sehr klein. Da konnte er natürlich nichts für, dass er als laufender Meter nicht über die Menschenmenge hinwegsehen konnte. Und Jesus war oft umgeben von Tausenden von Menschen, also musste er sich was einfallen lassen. Aber nochmal, die Sehnsucht, Jesus zu begegnen, macht erfinderisch. Und er klettert auf einen Baum. Warum schmücke ich das so aus? Weil ich der festen Überzeugung bin, wir alle brauchen unseren Maulbeerfeigenbaum. Wir alle brauchen täglich einen solchen Aussichtsplatz, von dem aus wir uns Jesus ansehen. Wir brauchen einen Ort der Stille. Wir brauchen die persönliche Begegnung mit ihm. Und das macht erfinderisch. Ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du morgens so es geschafft hast, frühzeitig aufzustehen, deine Bibel zu lesen, zu beten. Mir geht es oft so, mir schwirren tausende von Gedanken durch den Kopf, wenn man so mal zur Ruhe kommt. Ich habe festgestellt, es hilft, wenn man neben seiner Bibel einen Zettel liegen hat und wenn man dann, wenn der Gedanke einem dann durchschießt, Rolf anrufen, weil noch was zu klären ist, dann schreibe ich Rolf auf den Zettel, dann ist der Rolf raus aus meinem Kopf und der Herr hat wieder Platz. Es macht erfinderisch, wenn man den Wunsch hat, Jesus zu begegnen. Es wäre vielleicht mal interessant, wenn ihr euch mal auf einer Gemeindefreizeit austauschen würdet. Wie machst du deine stille Zeit? Denn ich denke, hiervon hängt sehr viel ab. Ich stelle fest bei meinen Besuchen in den Gemeinden, man macht sich in den letzten Jahren sehr viel Gedanken, was können wir alles unternehmen, damit unsere Gemeinden wachsen.
Gemeindewachstum. Und dann werden oft so Konzepte aus den USA, aus sogenannten Megagemeinden eingeflogen. Und man meint, wenn man die hier in Deutschland anwendet, umsetzt wie dort, dann wachsen die Gemeinden. Und da muss man schon überlegen, wie man diesen Raum vergrößern kann. Ich habe festgestellt, eins fehlt uns. Ich frage mal den Michael Kelber, 5x5. 25, das sitzt bei dir. Du bist ja, du warst Handelsvertreter, oder?
Ja.
Hast immer mit Geld zu tun, mit Zahlen zu tun gehabt. Also, ich kenne Michael schon lange von Hechingen, ja, deshalb. Ich habe in der Grundschule ja Mathe unterrichtet. Ich habe den Kindern immer gesagt, wenn die Mama dich nachts weckt und sagt 7x7, das sollen die Kinder nicht sagen. Die sollen dann, das einmal eins muss wieder sitzen. Und PISA und Bildungskrise, das hat unter anderem damit zu tun, dass die Grundlagen nicht mehr sitzen. Da macht man alle möglichen Experimente in der Schule, aber man bimst nicht bei das Einmaleins. Das muss sitzen. Und genau das ist auch das Problem in unserem Christsein. Glaube krank oft daran, dass wir nach hohen Zielen greifen, aber das Einmaleins nicht mehr stimmt. Gesunder Glaube beherrscht das Einmaleins. Und das Einmaleins des Glaubens heißt Gottes Wort lesen, Gebet, Gemeinschaft, Gemeinde, Gemeinschaft pflegen und Gehorsam. Das sind die 4G, die zum Einmaleins des Christseins gehören. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn das Einmaleins stimmt, dann haben wir die solide Grundlage, um auch andere Dinge aufbauen zu können. Ich habe das oft auch in der Seelsorge gemerkt. Ich erinnere mich an ein Ehepaar, tiefe Krise. Ich habe sie sofort gefragt, wann habt ihr denn das letzte Mal zusammen gebetet? Wann habt ihr das letzte Mal zusammen Bibel gelesen? Hier fängt's an. Das Einmaleins stimmt nicht mehr. Und von daher müssen wir, wenn wir gesund im Glauben sein wollen, diese persönliche Begegnung mit Jesus Christus pflegen. Zum Beispiel Bibel lesen. Ich lese einmal im Jahr meine Bibel durch, weil ich mir sage, ich kann doch nicht ständig Vorträge aus der Bibel halten, ohne dass dieses Buch mein wichtigstes Buch ist. Und ich treffe immer wieder Christen, die haben noch nie die Bibel durchgelesen. Da stimmt doch was nicht. Setz dir Ziele, lies die Bibel, lies viel Bibel. Denn wir erleben heute in der christlichen Gemeinde einen biblischen Analphabetismus. Die Leute wissen noch, was der Redner X und Y zu einem bestimmten Thema zu sagen hat, aber sie wissen nicht mehr, was in der Bibel steht. Und dann wird das Glaubensleben krank. Wir brauchen die richtige Ernährung für die Seele. Und die beste Nahrung ist Gottes Wort. Dazu müssen wir uns Zeit nehmen. Und dazu brauchen wir einen Maulbeerfeigenbaum, unseren ganz persönlichen Platz der Stille. Gesunder Glaube betet, gesunder Glaube liest Bibel, gesunder Glaube gehorcht. So einfach ist das. Aber wir machen es oft so kompliziert, weil wir eben Menschen sind. Paulus sagt das ja so schön in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir sehen die Herrlichkeit, die Schönheit Jesu an. Und was erfahren wir dann? Wir erfahren eine Wesensveränderung. Wir werden verwandelt in sein Bild. Und was Besseres kann uns nicht geschehen. Im Lehrtext heißt es, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Gesunder Glaube will Jesus begegnen. Und dieser Glaube ist auf Steigerung hin angelegt. Er lebt von der Erwartungshaltung, Jesus kommt wieder. Und vielleicht war das auch ein Kennzeichen gesunder Gemeinde in früheren Zeiten. Man hat sich mehr beschäftigt mit Endzeitfragen, mehr beschäftigt mit dem Wiederkommen Jesu. Und wenn ich so den Thessalonicher Brief lese, 1. Thessalonicher 4, Vers 18, ermuntert einander mit diesen Worten, mit welchen Worten? Jesus kommt wieder. Unser Glaube ist auf Steigerung hin angelegt. Unser Glaube lebt aus dieser Erwartungshaltung. Der Herr Jesus kommt wieder, um uns zu sich zu holen. Und das wiederum berechtigt uns, von Hoffnung zu reden, von Zukunft zu reden, weil wir den kennen, der wiederkommt. Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit in uns. Kolosser 1, Vers 26. Gesunder Glaube lebt von dieser oder aus dieser Hoffnung. Nun, als Zachäus diese persönliche Begegnung mit dem Herrn Jesus hat, da merkt er, da kann ich nicht ruhig sitzen bleiben. Und das, was wir hier gelesen haben, Er stand auf und spricht mit dem Herrn. Das ist ja nur das Ergebnis eines Gesprächs. Wie lange das gedauert hat, was da im Einzelnen besprochen wurde, wissen wir nicht. Aber wir wissen um dieses positive Ergebnis. Und das gibt mir zu denken. Und ich komme jetzt zum Lehrtext, da lese ich: Die Gnade unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Gesunder Glaube verändert das ganze Leben. Gesunder Glaube wirkt sich auf mein ganzes Leben aus. Gesunder Glaube räumt auf. Gesunder Glaube sorgt dafür, dass Jesus einen ordentlichen Platz in meinem Herzen hat, in meiner Ehe, in meiner Familie. Gesunder Glaube setzt neue Prioritäten. Gesunder Glaube hat den einen Wunsch, dass Jesus sich bei mir zu Hause wohlfühlt. Zachäus merkt, er muss etwas ändern. Man merkt so richtig, die Gnade nimmt ihn in Beschlag. Und diese Gnade lässt ihn selber gnädig werden. Diese Gnade, die ihn in Beschlag nimmt, die sorgt dafür, dass Zachäus systematisch aufräumt und Vergangenheitsbewältigung treibt. Und zwar Buße, Umkehr, ganz praktisch werden lässt. Die Gnade unterweist uns, schreibt Paulus im Titusbrief. Das heißt, die Gnade ist pädagogisch, erzieherisch an uns tätig. Die Gnade unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Und dann kommen drei positive Dinge, die wir in Anspruch nehmen sollen oder wonach wir leben sollen. Die Gnade Gottes macht uns also deutlich, was wir meiden sollen, wo wir ein klares Nein zu haben sollen. Und die Gnade Gottes zeigt uns, was wir tun sollen, wozu wir ein klares Ja haben sollen. Sehen wir uns das Nein an. Ist die Rede von Verleugnung, ist die Rede von Gottlosigkeit und weltlichen Lüsten. Wir könnten das zusammenfassen und sagen, die Gnade Gottes erzieht uns dahingehend, dass wir meiden, was unseren Glauben krank macht. Weltliche Begierden. Vielleicht haben wir das in der Vergangenheit in unseren Gemeinden viel zu sehr häufig an den äußeren Dingen festgemacht. Aber weltliche Begierden beginnen immer im Denken. Deshalb schreibt Paulus auch in Römer 12 von der Erneuerung der Gesinnung. Es geht immer ums Denken. Da fängt es an. Wenn wir so denken wie diese Welt, das heißt, wenn wir dieselben Lebensziele haben, dieselben Begierden haben wie die Menschen dieser Welt, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass unser Glaube krank wird. Und demgegenüber stellt Paulus drei positive Dinge, zu denen wir ein klares Ja haben sollen. Und auch dahingehend ist die Gnade pädagogisch an uns tätig. Erstens Besonnenheit. Harry Müller schreibt in einem seiner Bücher, so definiert er Besonnenheit: wir bewahren einen kühlen Kopf in heißen Stunden. Die heranwachsenden Teens und jungen Leute, ich habe ja selbst zwei erwachsene Töchter, Papa, bleib mal ganz cool, bleib mal auf dem Teppich, beam dich mal nicht hoch oder so, so Aussagen kommen dann heute vielleicht, bleib mal ganz ruhig. Kühlen Kopf in heißen Stunden. Ich finde das eine schöne Definition. Der Alltag bringt heiße Stunden mit sich. Dann Ruhe bewahren. Zunächst einmal sich zurückziehen und aus der Perspektive Gottes ein Problem betrachten. Das hilft zur Besonnenheit. Das bewahrt vor Überreaktion. Besonnenheit. Die Dinge aus der Perspektive Gottes sehen. Dinge richtig einordnen. Ein zweiter Begriff, der hier genannt wird, Gerechtigkeit. Die Gnade ist pädagogisch an uns tätig, damit wir gerecht leben. Nun machen wir nicht alles richtig, aber zu einem gerechten Leben gehört eben auch Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Und wenn wir Fehler machen, dass wir richtig damit umgehen. Und da ist Zachäus uns ein tolles Vorbild. Zachäus kehrt nicht unter den Teppich, Zachäus packt aus, räumt auf. Und das will die Gnade Gottes erreichen, damit unser Glaubensleben gesund wird. Wobei eins feststeht, wenn wir das Wort Gerechtigkeit oder gerecht lesen, wir sind alle, die wir Kinder Gottes sind, allein gerecht gemacht durch den Glauben an Jesus Christus. Aber jetzt geht es ja darum, unseren Glauben auch recht zu leben, gerecht miteinander umzugehen, gut miteinander und übereinander zu reden. gütig zueinander zu sein. Und die Gottesfurcht. Wir achten Gott und nehmen ihn in allen Lebensbereichen ernst. Wir schätzen sein Wort als Maßstab und versuchen danach zu leben. Und wenn wir Maßstäbe Gottes überschreiten, dann räumen wir auf. Dann bekennen wir. Dann lassen wir die Gnade Gottes in unserem Leben wirksam werden. Also die Gnade Gottes unterweist uns zur Besonnenheit, zur Gerechtigkeit und zur Gottesfurcht. Und nach wie vor ist das Thema Gottesfurcht oder mangelnde Gottesfurcht das Hauptproblem unserer Gesellschaft. Wo Gott nicht mehr gefürchtet wird in einem Land, ist alles möglich, ist alles erlaubt. Mit der Gottesfurcht fängt es an. Und Gott sei Dank steht es ja noch in der Landesverfassung von Baden-Württemberg, dass Gottesfurcht, Erziehung zur Gottesfurcht, das vornehmste Erziehungsziel ist. Und unsere Väter wussten sehr wohl, warum sie das da reingeschrieben haben. Wir merken, dass dieser Glaube sich positiv auf die ganze Hausgemeinschaft auswirkt. Jesus macht ja hier eine interessante Bemerkung. Er sagt, nun ist auch er ein Sohn Abrahams. Diesem Haus ist Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Ich weiß nicht, ob Zachäus von Geburt aus Jude war. Ich glaube, das weiß keiner von uns genau. Er konnte auch irgendeine andere Abstammung sein. Aber wenn Jesus einen Menschen Sohn Abrahams nennt, dann hat es einen tiefen Sinn. Und jetzt müssten wir eigentlich Johannes 8 dazu lesen. Eigentlich das interessanteste Gespräch, was der Jesus mit den Theologen der damaligen Zeit über Wahrheit, über Freiheit, über Nachkommenschaft Abrahams geführt hat. Und Jesus kommt zu dem Ergebnis, ihr beruft euch zwar darauf, Nachkommen Abrahams zu sein, aber ihr seid Kinder des Teufels. Denn wenn ihr Nachkommen Abrahams wäret, dann würdet ihr die Werke Abrahams tun und dann würdet ihr nicht den töten, der von Gott gekommen ist. Damit meinte er sich. Und da haben wir eigentlich die Antwort, was Jesus damit meint, wenn er einen Menschen Sohn Abrahams nennt. Das ist ein Mensch, der nach den Prinzipien Abrahams lebt. Der aus dem Glauben lebt. Der Gott vertraut. Der längst nicht alles richtig macht, hat Abraham nämlich auch nicht. Aber der bereit ist, aus der Vergebung zu leben. Und als ich jetzt wieder die Erzvätergeschichten las, ist mir das nochmal so groß geworden. Ein Begriff taucht immer wieder auf im Leben Abrahams. Ein Gegenstand. Altar, Altar, Altar. Der Mann ging eigene Wege, kam aber zurück, baute einen Altar und signalisiert damit, ich will mein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Ich lebe aus der Vergebung. Und auch das gehört zum Sohn Abrahams. Aus der Vergebung leben. Und wir merken, Zachäus räumt auf und sorgt dafür, dass seine belastete Vergangenheit in Ordnung kommt. Und das wirkt sich auf die ganze Hausgemeinschaft positiv aus. Und das ist bis heute so. Deshalb fang du an, deinen Glauben zu leben. Dann hat das positive Auswirkungen auf deine Umgebung. Zachäus geht von Haus zu Haus und bringt den Leuten ein Vielfaches von dem zurück, was er ihnen zu viel abgenommen hat. Ich glaube, das erste Mal erlebt Zachäus in Jericho, dass er ein gern gesehener Gast ist. Stell dir vor, da kommt jemand morgen an deine Tür, klopft an, sagt dir, ich habe dir vor einem Jahr 100 Euro zu viel abgenommen. Hier hast du das Vierfache zurück. So einen Gast haben wir doch gern, oder? Also Zachäus merkt, Vergangenheitsbewältigung kann was ganz Positives sein. Schritte aufeinander zuzumachen, löst Freude aus. Und da dürfen wir auch viel lernen im Umgang untereinander. Gesunder Glaube räumt auf. Gesunder Glaube verändert das ganze Leben. Gesunder Glaube geht in die Beine. Gesunder Glaube, und ich decke jetzt die letzten beiden hier auf, der Zeit wegen, gesunder Glaube ist eifrig für Gott. Die Rettungstat fordert heraus. Gesunder Glaube wird sichtbar. Und Paulus erwähnt hier im Lehrtext, dass wir ein Eigentumsvolk sind. Er hat sich selbst für uns gegeben, der Herr Jesus, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte das eifrig sein guten Werken. Gesunder Glaube ist eifrig für Gott. Gesunder Glaube ist also kein Individualismusglaube, kein Kreiselglaube, sondern Glaube mit Gemeinschaftssinn. Dieser Glaube sieht den Nächsten, dieser Glaube packt mit an. Dieser Glaube lässt den anderen nicht hängen. Gesunder Glaube zeigt sich in einem glühenden Eifer für die Sache Gottes. Wir sind sein Volk. Wir gehören zusammen. Und in der Gemeinschaft darf sich dieser Glaube bewähren und wird dieser Glaube auch genährt. Gesunder Glaube zeigt sich im Eifer für Gottes Sache. Und gesunder Glaube, und damit komme ich zum letzten Punkt, setzt gesunde Lehre und Rede voraus. Das merken wir gerade, wenn wir den Titusbrief lesen, dass immer wieder betont wird, dass die Rede und die Lehre gesund sind. Ich denke, das ist wie in der Natur. Wenn der Nährboden nicht stimmt, wachsen auch keine gesunden Früchte. Wir hatten am Anfang das Krankheitsbild Machbarkeitsglaube. Dieses Krankheitsbild rührt von einer falschen Lehre her. Wenn man eine Aussage, die der Herr Jesus gemacht hat, dem Glaubenden ist alles möglich, aus dem Kontext nimmt und nicht im Gesamtzusammenhang des Neuen Testamentes sieht, dann kommt man zu falschen Ergebnissen. Und da sind wir wieder beim Bibellesen. Wir müssten hier, um diese Aussage zu verstehen, den ersten Johannesbrief lesen, Kapitel 5, wo Johannes vom erhörlichen Beten spricht. Dem Glaubenden ist das möglich, was dem Willen Gottes entspricht. Und wie lerne ich den Willen Gottes kennen? Durchs Lesen der Bibel. Das ist ja oft das Problem, wenn wir auch in der Gemeinde beten für unsere Kranken. Natürlich kann der Herr alles. Ihm ist alles möglich. Aber ist es unbedingt der Wille Gottes, dass ein Kranker gesund wird? Als ich letztes Jahr einen unserer Ältesten beerdigen musste, der gerade so im Frühruhestand war und sich voll Power einsetzen konnte, bei uns in der Gemeinde als ehemaliger Bauunternehmer, ein Mann, der gelernt hatte anzupacken, und über Jahre Krebs gestorben, heimgegangen, besser gesagt. Und wir haben uns auch gefragt als Gemeinde, wodurch wird Gott mehr verherrlicht? Dass ein Mann im tiefen Leid Gott die Ehre gibt und ihn an erste Stelle setzt? Oder dass einer, dem Gott hilft und ihn gesund macht, dann anfängt Gott zu loben? Das sind ja alles Fragen, die man sich stellen muss. Was entspricht dem Willen Gottes? Und dementsprechend sollten wir auch beten. Dem Glaubenden ist das möglich, was dem Willen Gottes entspricht. Wir merken an dieser Stelle, wie wichtig gesunde Lehre ist. Und wenn unsere Gemeinden Zukunft haben sollen, dann muss auch gesunde Lehre unseren Kindern und Jugendlichen beigebracht werden. Wir hatten jetzt wieder einige junge Leute im Teenageralter und haben wieder angefangen mit Bibelunterricht, dass unsere jungen Menschen systematisch unterwiesen werden in Gottes Wort. Denn gesunde Lehre ist der Nährboden für gesunden Glauben. Fassen wir zusammen. Sofern wir noch gesund sind am Körper, haben wir alle noch 5 Finger an der Hand. Und an diesen 5 Fingern können wir uns jetzt gut merken, was gesunder Glaube ist. Erstens hat er zu tun mit Gnade. Zweitens Stichwort Begegnung. Drittens Veränderung. Viertens Eifer für Gott. Und fünftens Lehre. Gesunde Lehre. Soweit es uns möglich ist, wollen wir uns erheben und beten.